Ja, hallo Narada.
Hallo Devasetu.
Ja, ich freue mich, dass ich dich interviewen kann. Ich schätze, wie du sprichst. Ich habe es damals oder war es vor Jahr in Berlin sehr geschätzt, wie du da deinen Vortrag gehalten hast. Wir haben uns ein Thema ausgesucht. Gibt es Gott wirklich? Also Thema eben der Gottesbegriff oder was ist Gott und wie weit ist es nur ein Wort? Und ja, ich denke, du kannst erstmal so darüber sprechen, wenn du magst, und ich stelle dir dann Fragen.
Ja. Also zunächst mal ist es ja so, dass man unter dem Wort Gott sehr vieles verstehen kann, beziehungsweise jeder hat so seine eigenen Vorstellungen, was er unter dem Begriff meint, wenn er den benutzt. Was ich gerne mache, ist, dass ich sage, benutze das Wort Gott wie eine Variable X, wo dann jeder sein eigenes Konzept einsetzen kann. Für den einen ist Gott in einer konkreten Form, zum Beispiel Ganesha, ist ein Gott aus der indischen Mythologie, mit dem bestimmte Eigenschaften verbunden sind. Für den nächsten ist Gott das unpersönliche, eigenschaftslose Eine. Der nächste bezeichnet Gott als Manitou oder Allah, oder Atheisten würden sagen, ne, entweder es gibt keinen Gott oder Gott ist das große Geheimnis oder die große Unbekannte oder einfach nur eine kosmische Energie. Ja, also das sind jetzt nur ein paar Beispiele dafür, was man unter dem Begriff meinen kann. Und wie gesagt, jeder hat so seine eigenen Vorstellungen, wenn er das Wort benutzt, was damit gemeint ist. Es gibt ein sehr schönes Konzept von Ken Wilber. Der nennt es das 1-2-3 Gottes. Man kann sich Gott in der ersten, in der zweiten oder in der dritten Person vorstellen. Also Gott in der ersten Person heißt, ja, das, was ich in Wirklichkeit bin, ja, also mein wahres Selbst, ist Gott oder ist die göttliche Einheit oder das kosmische Bewusstsein oder wie auch wir das nennen möchten. Oder man sieht Gott in der zweiten Person. Gott ist du. Also Gott ist etwas, was mir ganz konkret gegenübersteht, mit dem ich in Kontakt treten kann, zu dem ich beten kann, vor dem ich mich verneigen kann. Oder Gott in der dritten Person. Gott ist RCS, also etwas, was nicht unmittelbar präsent ist, aber was wir mit einbeziehen, sozusagen als dritte unbekannte Kraft. Und ja, so können wir den Begriff Gott auf ganz viele Weisen interpretieren. Und ich halte es da sehr gerne mit einem Wort aus dem Rigveda. Das Rigveda als die älteste schriftliche Manifestation des Hinduismus oder ältester Text Indiens. Da heißt es, es gibt nur eine Wahrheit, aber die Weisen benennen sie unterschiedlich. Also, ob man jetzt einen australischen Ureinwohner, einen arabischen Wüstenvater oder einen nordamerikanischen Steppenindianer fragt. Ja, jeder benutzt andere Konzepte, um seine Wahrheit zu vermitteln. Jeder hat andere Worte, einen anderen kulturellen Hintergrund. Und es klingt dann völlig anders, auch wenn dasselbe damit gemeint ist. Auch wenn dieselbe eine Wahrheit vermittelt wird, kann das auf ganz unterschiedliche Weisen eben geschehen. Ein schönes Bild ist, ja, wenn ich mit diesem Finger auf einen Punkt zeige, dann kann ich mit dem Finger auf denselben Punkt zeigen, ja, aber beide zeigen in eine ganz andere Richtung. Ja, und so sind verschiedene religiöse, spirituelle Konzepte eben auch, dass sie von dem einen Standpunkt oder von dem anderen Standpunkt auf dieselbe Sache hindeuten, aber völlig unterschiedlich aussehen. Und ich bin der Meinung, es ist eben ganz wichtig, wenn wir uns mit Spiritualität beschäftigen, dass wir uns eben bewusst machen, es geht um etwas, was die Ratio übersteigt. Es geht um etwas, was wir nicht mit Worten wirklich begrenzen können. Oder ja, beziehungsweise Worte begrenzen immer nur auf deren Bedeutung. Und Gott oder die höchste Wahrheit ist eben weit mehr oder weit größer, als wir das mit irgendwelchen Worten oder Konzepten beschreiben können.
Also es gibt ja auch die Unterscheidung eben erstmal jetzt zwischen einem persönlichen Gott, also einem Gott als Person, oder eben das Göttliche, oder also mir jetzt persönlich, ich nutze also nicht so gern das Wort Gott, ich sage einfach das Leben, wie das Leben so spielt, nicht wie Gott so spielt. Also wie ist für dich persönlich, für dich selber, siehst du Gott als eine Energie, als Bewusstsein, als eine Kraft, als irgendwas Personifiziertes? Wie?
Also ich glaube, Gott ist wie eine Frequenz oder wie, ja, wie du sagst, eine Energie oder wie ein Bewusstseinszustand, in dem ich mich auf diese Frequenz oder Energie einlasse, wo ich dann mit allem verbunden bin. Und anders gesagt, ja, ich mag es gerne auch atheistisch formulieren, weil ich glaube, das macht es einfacher. Ich glaube, Gott ist eine Kraft, die das Universum durchdringt, ja, die Qualität von Bewusstsein hat. Und mit dieser Kraft kann ich in Verbindung treten. Beziehungsweise ich stehe immer in Verbindung mit dieser Kraft, so wie alle. Aber ich kann das bewusst tun. Ich kann bewusst in Verbindung treten mit dieser Kraft. Und dann trete ich eben in eine andere Bewusstseinssphäre ein, wo alles leichter wird, wo alles bewusst wird, wo wir nicht mehr kämpfen brauchen, sondern wo wir mehr im Einklang sind mit der Welt, die uns umgibt. Und so gesehen ist Gott sowohl in mir als auch außerhalb von mir. So, Gott ist sowohl das unpersönliche Bewusstsein als auch eine konkrete Wesenheit, wenn ich das so möchte. Also da gibt es ein sehr schönes Zitat aus dem Srimad Bhagavatam. Das ist ein Text, der so ungefähr 2000 Jahre alt ist, wo es sehr viel um Bhakti geht, also um Hingabe. Da wird gesagt, dass man Gott auf drei Weisen sehen kann. Als Brahman, als Paramatman und als Bhagavan. Also Brahman ist das unpersönliche, alldurchdringende kosmische Bewusstsein. Also das ist wahrscheinlich eher das, wo sich ein typischer Advaita Satsang-Lehrer drauf bezieht. Dann ist Gott aber auch Paramatman, das höchste Selbst. Das ist auch noch etwa das, worauf sich ein Advaita Lehrer bezieht. Das eine, es ist identisch, und das eine ist mein wahres Selbst und das andere ist die Alleinheit. Und das dritte, und das ist jetzt interessant, ist Bhagavan. Bhagavan heißt eine persönliche Form des Höchsten. Das heißt, Gott kann sich auch als eine konkrete Wesenheit manifestieren, außerhalb von mir, mit dem ich in Kontakt trete. Beziehungsweise scheinbar außerhalb von mir, denn eigentlich bin ich ja eins mit allem. Ja, aber ich kann Gott auch als etwas erleben, was durch mich wahrgenommen wird.
Wenn du sagst, Gott ist für dich eine Frequenz, auf die du dich einstimmst, gibt es da noch zwei, du und Gott?
Natürlich eigentlich nicht. Ja. Also es wird ja in der Lehre des Advaita Vedanta ganz klar formuliert, dass in Wirklichkeit ist alles eins. In Wirklichkeit gibt es keine Trennung zwischen Subjekt und Objekt, zwischen dem Wahrnehmenden und dem, was wahrgenommen wird. Aber trotzdem befinde ich mich ja in dieser relativen Ebene. Ich habe einen Körper, ja, und ich lebe in einer Welt, in der ich als Körper eben auch oder als Wesen auch funktionieren muss. Ja, also es sind sozusagen zwei Ebenen der Wirklichkeit. Ja, die höchste Wirklichkeit ist, dass alles eins ist. Insofern bin ich natürlich auch eins mit Gott, ja, oder Gott ist dieses eine. Und von der relativen Sicht her oder einer dualen Sicht, in der ich mich eben auch zugleich befinde, bin ich von Gott getrennt.
Diese Vorstellung, eben von Gott getrennt zu sein oder Gott auch als etwas Personifiziertes zu sehen, ist das wiederum eine Chance oder eine Herausforderung, sich dem hingeben zu können?
Ja, genau. Also, wenn ich davon ausgehe, dass ich zunächst mal in dieser dualen Perspektive mich befinde, ja, und hier einfach lebe in dieser Welt, wo wir uns alle als Individuen zunächst mal sehen, dann ist es sehr hilfreich, um sich von der Illusion zu befreien und dieses eine zu erkennen, sich an diese höchste Instanz auszurichten. Das heißt, durch Hingabe können wir in Verbindung treten mit sozusagen dieser Schwingungsfrequenz oder mit der göttlichen Wirklichkeit. Und der Vorteil darin ist, dass wir unser Ego dadurch nicht weiter aufblähen. Ja, denn wenn wir einfach davon ausgehen, aha, ich bin eins mit allem, ja, ich bin Gott, ja, oder ich bin identisch mit der einen göttlichen höchsten Wirklichkeit, dann führt es eben häufig dazu, dass man sein Ego immer weiter produziert, ja, und anstatt darüber hinaus zu wachsen. Und durch Hingabe an Gott ist es eben viel leichter, das Ego zu überwinden. Also Krishna sagt es sehr schön in der Bhagavad Gita, dass er zwar dieses eine ist, aber Menschen, die sich an ihn als Wesen ausrichten, viel leichter zum Ziel kommen.
Du sagst jetzt das Ego, das hört sich an, als wenn das was Konkretes wäre.
Ja, das ist ein ganz schwieriger Punkt mit dem Ego. Also im Yoga haben wir ein schönes Modell. Ja, da sprechen wir von den vier Teilen des Geistes. Es gibt Manas, das ist der Ein- und Ausgang des Geistes. Ja, also damit sind unsere Handlungsorgane verbunden und unsere Sinnesorgane und das niedere Denken. Ja, also zum Beispiel der Gedanke Arm heben, dahin hören, ja, das ist mit dem niederen Geist verbunden. Dann gibt es Chitta, ja, das ist unser Unterbewusstsein oder unser Speicher an vergangenen Erfahrungen. Dann gibt es Buddhi, die Unterscheidungskraft, ja, das ist das, worauf wir uns ausrichten sollten, der Teil unseres Geistes, der eben auch ja, am engsten verbunden ist mit dieser höchsten Schwingungsfrequenz. Und dann gibt es eben Ahamkara. Ahamkara heißt wörtlich der Ich-Macher. Ja, das ist das, was wir vielleicht als Ego bezeichnen können. Und das ist sozusagen der Teil von uns, der sich mit sich selbst identifiziert. Ja, und das ist dann sehr wohl etwas Konkretes. Denn auch wenn ich weiß, dass ich eins mit allem bin, trotzdem weiß ich, dass dieser Körper hier, Narada genannt wird, und er hat manchmal Hunger und manchmal hat er Lust zu verreisen und was weiß ich. Ja, das gehört sozusagen zu diesem Körper. Und es ist wichtig, dass ein Mensch eben auch ein gesundes Selbst Selbstverständnis und Selbstbewusstsein hat. Ja, das heißt, um in dieser Welt zu leben, brauchen wir auch ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja, und das ist Teil des Ego. Aber dieser Ahamkara, ja, dieser sogenannte Ich-Macher in diesem Modell, der kann eben auch die Überhand bekommen, genauso wie die anderen Teile des Geistes auch die Überhand bekommen können. Und wenn eben das Ego oder dieser Ich-Macher zu stark ist, dann geht das in eine falsche Richtung. Dann nehmen wir uns zu wichtig. Ja, also es kann in zwei Richtungen gehen. Das eine ist, dass ich mich super toll finde. Das andere ist, dass ich mich super scheiße finde. Aber beides ist dann aus einem übersteuerten Ahamkara heraus. Ich weiß nicht, ob dieses Modell vielleicht hilfreich ist, um das mit dem Ego ein bisschen deutlicher zu verstehen.
Also ich würde es so übersetzen, was du jetzt sagst, in meinen Worten. Ja, einerseits ist es zum Beispiel bei mir, dass ich oft oder fast oder meistens das Gefühl habe, mit dem Leben zu fließen. Da ist einfach das Leben, was fließt, was durch mich was wirkt oder macht oder auch nicht oder was wahrnimmt. Und andererseits ist es natürlich auch gut, ja, ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben, in dem Sinne, dass ich weiß, wo ich Grenzen setze oder wo ich Nein sage oder wo ich auf meinen Körper schaue, wo ich Sachen, was andere über mich sagen, zum Beispiel einordne, dem nicht so viel Wichtigkeit auch zu geben und so, also in der Richtung. Mhm. Ist das ähnlich so, was du meinst?
Genau. Und dann ist es eben so, es gibt so einen Satz, der aus dem Schamanismus kommt, den ich sehr gerne mag. Da heißt es: Wenn du auf deinem Bestimmungspfad bist, erkennst du das daran, dass sich um dich herum glückliche Zufälle ergeben. Das heißt, wenn ich mehr meiner Intuition folge, statt der lauten Stimme meines Ego, ja, dann kann ich immer mehr meiner wahren Bestimmung im Augenblick folgen. Und wenn ich dann sozusagen in diesem Fluss des Lebens bin, dann kann ich beobachten, dass sich die Dinge sozusagen von selbst ergeben, dass ich keine Mühe brauche, um einfach durchs Leben zu gehen, sondern dass sich die Dinge um mich herum sozusagen von selbst ordnen. Ja, oder um das anders zu sagen, wenn ich bereit bin, meiner Aufgabe zu folgen, ja, die sich in jedem Augenblick vor mir entfaltet, dann komme ich in Einklang mit dem Kosmos, der mich umgibt, und der Kosmos sorgt dann für mich. Dann ordnen sich die Dinge um mich herum und ich fließe durch den Augenblick und kann einfach das Leben genießen, sofern ich weiterhin bereit bin, ja, immer das zu tun, was gerade zu tun ist.
Mein Gefühl ist, das Leben sorgt immer für uns, weil ich meine, jeder Atemzug wäre sonst nicht möglich.
Richtig, aber manchmal ist es eben
offensichtlich. Manchmal ist es offensichtlich, ja, dass es fließt. Also ich kenne es auch, ich sage dann, wenn irgendein Projekt ist, das sind so, da kommen so günstige Umstände dazu, das Leben fördert das. Mhm. Und manches sieht manchmal so aus, als wenn es nicht gefördert würde, aber manchmal brauchen Sachen auch einfach Zeit. Ne?
Ja. Und da glaube ich eben, je mehr wir da im Einklang sind mit dieser Frequenz oder je mehr ich auch bereit bin, dem Kosmos zu dienen und mich Gott hinzugeben, desto mehr kann ich in jedem Moment merken, dass alles richtig ist, so wie es ist.
Praktisch könnte man auch sagen, dass wenn ein Mensch sagt, ja, Gott gut und schön und ich möchte gerne mich auf Gott hingeben und das tun, was richtig ist und was ansteht und was gut ist für mich und für alle anderen. Aber mir ist jetzt Gott so allgemein oder das Leben oder als eine Energie ist mir zu abstrakt. Also ich hätte gern eine bestimmte Figur oder bestimmte Vorstellung, dann könnte man den Menschen sagen, okay, da ist nichts falsch dran. Also
ja, genau. Jeder eben nach seiner Fasson. Es gibt Menschen, für die ist es wichtig, dass sie einen Gott als ein konkretes Du erleben, als ein konkretes Gegenüber, dem sie sich hingeben können. Ja, mit dem sie reden können oder dem sie vielleicht auch Schuld zuweisen können oder dem sie um Gnade bitten können. Und es gibt Menschen, die das vielleicht nicht brauchen oder meinen nicht zu brauchen, die sich lieber auf das wahre Selbst ausrichten. Aber keines ist besser oder schlechter. Im Gegenteil, es sind einfach unterschiedliche Wege. Ich habe letztens einen sehr schönen Satz gehört, der mich auch sehr berührt hat. Da hieß es, jeder Mensch ist ein neues Experiment der Natur, um einen neuen Weg zu Gott zu kreieren. Also, jeder Mensch geht seinen eigenen Weg und jeder hat seinen eigenen Weg. Und keiner ist besser oder schlechter, sondern es ist einfach anders. Beispielsweise habe ich mich vor einem Jahr ungefähr ganz intensiv mit dem Islam beschäftigt. Ich war viel in Kontakt mit einem authentischen Sufi-Orden und habe dort entdeckt, was da für eine spirituelle Tiefe dahinter steckt. Vorher hatte ich so, ja, obwohl ich mich für einen toleranten Menschen halte, doch so meine Vorurteile. Aber inzwischen habe ich erkannt, dass da eine ganz, ganz tiefe Spiritualität dahinter steckt, nur dass die Konzepte einfach andere sind. Und wenn man da sich ein bisschen für öffnet, also gut, Sufis haben dann nochmal einfach mehr die Liebe im Vordergrund, aber ja, man kann da ganz viel draus ziehen, was ich vorher nicht so bedacht habe. Ja, und so ja, haben all diese Wege, Religionen, spirituelle Traditionen, Richtungen ihre Berechtigung, sofern sie einfach den Menschen helfen.
Wir haben jetzt schon über Hingabe gesprochen oder schon erwähnt. Gibt es Menschen, denen liegt Hingabe mehr als anderen, so wie es einfach natürliche Talente gibt, die unterschiedlich verteilt sind?
Absolut. Absolut. Es gibt Menschen, die das total brauchen, ja, Gott zu dienen, Gott zu verehren, Rituale zu machen und um sich zu verneigen und zu Gott zu beten und für Gott zu singen und so weiter. Und es gibt Menschen, ja, die da einfach einen anderen Weg gehen und sagen, ja, wenn ich in Wirklichkeit Gott bin, wenn mein wahres Selbst Gott ist, ja, dann brauche ich nur meine Illusionen zu überwinden, dass ich was anderes bin und dann komme ich zu Gott, aber beides führt zum selben Ziel. Beides führt dazu, dass ich mich ja, auf diese Schwingungsfrequenz einlasse.
Es gibt Menschen, die haben auch eine Affinität zu Engeln, also die sehen das auch als bestimmte Schwingungsfrequenzen. Das erinnert mich jetzt, wenn du das Wort benutzt, daran. Ja, ist es, kommen Engel auch in deinem Weltbild vor?
Absolut. Absolut. Also genauso wie es Menschen auf der grobstofflichen Ebene gibt, ja, so gibt es Wesenheiten auf der feinstofflichen, astralen Ebene. Ja, es gibt Geister und es gibt eben auch hochschwingende Wesenheiten, die wir als Engel bezeichnen können. Ich habe selbst oft mit Channel-Medien zusammengearbeitet, nur wenn ich da ein gutes Gefühl bei hatte. Und da ist ganz viel bei mir passiert über diese Brücke, die ich da bekommen habe, um einfach Kontakt zu dieser Ebene zu bekommen. Ich selber, ja, ich brauche das nicht oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich da, ja, dass das mein Weg ist, da in Kontakt zu treten. Aber für mich ist das eine vollkommene Realität, ne? Dass es eben Engelwesen und andere hochschwingende Wesenheiten gibt, zu denen man Kontakt haben kann. Manchmal spüre ich das auch, dass in bestimmten Situationen dann irgendwelche hochschwingenden Wesenheiten da sind.
Vielleicht können wir nochmal klären, was Hingabe ist. Also zum Beispiel, wenn jemand, oder sag jetzt mal ich, das Gefühl, ich will aber genau das und ich gebe mich jetzt dem Willen hin, dass ich das will. Ist das auch Hingabe? Oder hat Hingabe immer, steht Hingabe immer in einem höheren Zusammenhang oder zu was Größerem? Oder kann Hingabe quasi auch was sein, was mich stärkt?
Vielleicht, wenn wir statt Hingabe das Wort Demut benutzen. Ja, Demut bedeutet, dass man sich selbst nicht über andere stellt. Also, dass man anerkennt, dass es eine größere, stärkere Kraft oder Macht oder Energie oder Schwingung gibt. Ganz im Sinne des Wortes Jesu, der ja sagt, Herr, dein Wille geschehe. Also, ich glaube, Hingabe, ja, drückt sich darin sehr schön aus, dass man sich dem kosmischen Willen ergibt und eben nicht seinen eigenen Willen im Vordergrund drängt.
Aber jemand, der sagt, sieht, alles ist eins, da ist keine Trennung und ich erlebe das vielleicht und der das vielleicht auch so erlebt, der kann auch sagen, was durch mich als Wille, als mein Wille passiert, ist gleichzeitig auch göttlicher Wille.
Tja, da ist dann auch wieder die Frage, was ist überhaupt der Wille? Also Ramakrishna, jetzt komme ich schon wieder mit Zitaten, aber ich mag gerne so plakative Zitate auch einsetzen. Ramakrishna, der hat gesagt, Mensch, wisse, dass du nur eine durch Gott gelenkte Maschine bist und dann tue, was du willst. Also, wir werden durch unsere Kräfte gesteuert und die vedische Wissenschaft sagt, dass wir gar keinen freien Willen haben, sondern dass das nur etwas ist, was sozusagen in uns passiert. Also anders gesagt, ich bin ja nicht der Handelnde, sondern ich bin der Beobachter des Handelnden. Das, was ich in Wirklichkeit bin, ja, ist die Einheit. Und in dieser Einheit, ja, gibt es den Handelnden. Und wenn ich mich damit identifiziere, ja, und glaube, ich bin der Handelnde, ich bin der mit dem freien Willen, dann bin ich ja nicht mehr in diesem Einheitsbewusstsein. Also ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen identifiziert sein mit sich selbst als Individuum und dem damit verbundenen Willen und im Einheitsbewusstsein zu sein und Impulsen zu folgen. Das ist dann nicht mehr ein Wille, ja, im Sinne von, ich will das jetzt unbedingt, sondern man folgt den Impulsen, die sich im Augenblick ergeben, ohne dass man damit etwas Bestimmtes erreichen möchte. Also das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir in der Bhagavad Gita lesen, wie dort definiert wird, wie ein freier Mensch ist. Ein freier Mensch hängt nicht an den Früchten seiner Handlungen. Das heißt, er tut das, was jetzt gerade zu tun ist, und es ist ihm egal, was daraus wird.
Also der Unterschied macht die Identifikation.
Ja.
Also es kann ja zum Beispiel nach außen auch so aussehen, als wenn jemand seinen Willen durchsetzen würde, aber in Wirklichkeit, wenn da keine Identifikation ist, ist da einfach nur Leben, das passiert in dem Sinne, dass es gerade, was bestimmte Sache, zum Beispiel ein bestimmtes Projekt, unheimlich fördern möchte. Ne?
Genau. Aber das können wir halt von außen nicht beurteilen. Ja, denn, ja, es sieht von außen genauso aus, als wäre das jemand, der seinem Ego-Willen folgt.
Wobei von außen beurteilen fällt mir ein, dass meine ich Osho mal gesagt hat, man erkennt es an den Augen. Man kann es manchmal an den Augen erkennen. Also dass durch die Augen irgendwie klar sichtbar sein kann, dass da keiner anwesend ist.
Ja, man kann sehr viel, glaube ich, in den Augen sehen. Also fällt mir gerade ein, als ich da in Kontakt getreten bin mit diesen Sufis, da habe ich gesehen, dass die alle so ein ganz bestimmtes Glitzern in den Augen hatten. So, so eine ganz besondere Tiefe, die dadurch nach außen strahlte. Und das kann man tatsächlich bei sehr spirituellen Menschen, kann man das in den Augen sehen. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Video gesehen von Osho, ne, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass der gar nicht blinzelt. Dass der die ganze Zeit in die Kamera guckte, beziehungsweise rumguckte und kein einziges Mal in 10 Minuten geblinzelt hat. Das hat mich damals total fasziniert und damals dachte ich, das sei vielleicht ein Erkennungsmerkmal, woran man einen großen Meister erkennen kann. Aber das ist natürlich Quatsch.
Das ist einfach, wie der Körper gestrickt ist, ne? Also.
In den Schriften heißt es, nur ein Jivanmukti erkennt einen Jivanmukti. Also nur ein befreiter Weiser kann einen anderen befreiten Weisen erkennen. Insofern hat Osho als zweifelsohne ein befreiter Weiser das einfach erkennen können. Aber das heißt nicht, dass die Frau Müller auf der Straße das auch kann.
Ich glaube, dass eine Resonanz nötig ist. Ne? Mhm. Dass ich also eine Resonanz, ein Gleichschwingen, das sich dann in Offenheit zeigt, dem anderen gegenüber, und dann ist es eventuell möglich, das zu sehen.
Ja.
Aber selbst wenn jemand nicht identifiziert ist und ich habe aber da absolut keine Resonanz zu, da schwingt nichts gleich, kann sein, dass ich das überhaupt nicht sehen kann.
Ja. Ich sage immer, wenn man einen spirituellen Lehrer trifft, ja, es ist gut, nicht darauf zu schauen, was der macht, sondern was dabei in mir passiert. Ja. Das ist genauso wie im richtigen Leben. Ne? Das ist, auch wenn ich einem anderen Menschen, normalen, in Anführungsstrichen Menschen begegne, es ist viel entscheidender zu schauen, ja, was geht da bei mir in Resonanz, als mir anzugucken, was macht der, was sagt der, was fragt der.
Wir haben eben gesagt, Identifikation macht den Unterschied. Vielleicht können wir Identifikation noch ein bisschen beleuchten. Also ist Identifikation einfach, dass alles, was passiert, was wahrgenommen wird, alle Gedanken, Gefühle, das wird bezogen auf einen anscheinenden Kern, nämlich auf ein Ich. Wie würdest du Identifikation beschreiben?
Im Yoga haben wir so ein schönes Modell der drei Körper und fünf Hüllen. Ja, der Mensch besteht aus dem grobstofflichen Körper, aus dem feinstofflichen und dem kausalen Körper. Ja, das sind verschiedene dimensionale Ebenen, die mich als Individuum ausmachen. Und diese werden bezeichnet als Upadi. das Wort Upadi bedeutet Gefäß. Also sozusagen der Devasetu, ne, mit seinem wunderschönen Körper und seiner Aura und seinen Gedanken und Gefühlen und auch seinem Intellekt, ne, ist nur das Gefäß. Das ist nur die Hülle, die die Ausdruck seiner tiefsitzenden Programmierung ist. Wir würden das als Seele bezeichnen. In der Yoga-Philosophie oder in der vedischen Wissenschaft bezeichnen wir das als Kausalkörper. Das ist sozusagen der Teil von uns, der von einem ins nächste Leben übergeht, sofern du noch nicht die höchste Wahrheit erkannt hast. Und wenn dieses ganze System, ne, mit diesen beschriebenen drei Körpern mit sich selbst identifiziert ist, also glaubt, also solange Devasetu glaubt, dass er Devasetu ist, ne, ist er identifiziert. Aber sobald er erkennt, dass Devasetu nur die Hülle ist, nur das Gefäß ist, nur das Werkzeug ist, ist er frei. Das heißt, du bist eigentlich das eine Bewusstsein, aber irrtümlicherweise wird angenommen, Körper und Person zu sein. Und das ist Identifikation. Solange du glaubst, der Handelnde zu sein, bist du nicht frei und identifiziert.
Und erkennen, spielt sich das auf verschiedenen Ebenen ab oder kann das tiefer oder weniger tief gehen? Oder wie würdest du das beschreiben?
Das ist eine Frage, die tatsächlich häufig auftaucht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem intellektuellen Verständnis und einem tatsächlichen Erkennen. Also, wenn ich der Frau Müller auf der Straße die Grundlagen des Advaita in einer halben Stunde erkläre, ja, dann kann die das auch weiter plappern und sagen, oh, ich bin das eine Bewusstsein und es gibt keine Trennung zwischen dem Beobachter und dem, was beobachtet wird. Ja. Das sind aber nur Worte, Konzepte, die sie vielleicht intellektuell erfasst hat, ja, oder irgendwo verstanden hat, dass es auch Sinn macht, ja, dass ich tatsächlich eins mit allem bin. Aber Erkenntnis ist, dass ich das wirklich weiß. Also, dass es wirklich ja, durch all meine Zellen geruckt hat und, wie sagt man, geruckelt hat und es mir ganz offensichtlich wird. Dass es mir wie Schuppen von den Augen fällt und ich sehe, dass es tatsächlich so ist. Das ist der Unterschied zwischen dem intellektuellen Verstehen und dem tatsächlichen Erkennen. Und das Erkennen ist das, worauf wir hinaus wollen. Das ist auch übrigens ganz interessant. In der spirituellen Welt wird häufig nur von Erfahrung gesprochen. Es geht darum, die ultimative Erfahrung zu machen oder Erleuchtung wird verstanden als eine Erfahrung, nach der man sucht. Aber Erfahrungen sind ja von ihrer Natur her vergänglich. Zustände sind immer nur vorübergehend. Das heißt, Samadhi-Zustand als besonders tiefe Meditationserfahrung ist etwas, was wieder vorübergeht. Aber dauerhaft ist Wissen oder Erkenntnis etwas, was ich wirklich erkannt habe, was zu meinem grundlegenden Wissen gehört, das verliere ich nicht mehr.
Oder es kommt immer wieder.
Ja, also ich habe das natürlich nicht dann ständig im Kopf, aber das durchdringt eben mein ganzes Wesen und wird zur Grundlage meiner Existenz.
Und dieses Erkennen der eben, dass ich nicht das Ego bin, dass das oder Erkennen bzw. der Wegfall der Identifikation, das passiert spontan und ist durch nichts auszulösen oder zu begründen. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, so ist es. Es wird beschrieben als Akt der Gnade. Wir können letztlich nichts tun, um das zu erreichen. Also, wieder ein Zitat, Krishnamurti sagt, du kannst nichts tun, um das höchste Ziel zu erreichen, aber wenn du nichts tust, wirst du es nicht erreichen. Das heißt, wir können uns bemühen, wir können spirituelle Praxis machen, meditieren, Yoga machen, in den Heiligen Schriften lesen, um zu Erkenntnissen zu kommen. Wir können in die Kirche gehen, wir können zu Allah beten, wir können zu einer Psychotherapie gehen. Das alles hilft uns, um unsere Identifikation aufzulösen. Aber dieser letztendliche Punkt, diese letztendliche Erkenntnis, die kann ich nicht machen, sondern es ist Gott, der mich erkennt und nicht ich, der Gott erkennt. Also sozusagen kann ich das nicht herbeiführen, sondern es ist ein Akt der Gnade. Es ist etwas, was mir widerfährt. Aber was ich nicht bewusst herbeiführen kann.
Und die gute Nachricht ist, ich kann es auch nicht verhindern.
Genau. Es gibt eben Menschen, denen das spontan passiert. So wie Ramana Maharshi, der nach einem Streit über Mathehausaufgaben zufällig erleuchtet wurde als Teenager. Das passiert dann einfach.
Es wird auch schon mal gesagt, dass, ich sage jetzt mal den Begriff noble Gesellschaft, also das Zusammensein mit weisen Menschen, mit erwachten, wie auch immer, nicht die identifizierten Menschen hilfreich ist.
Absolut. Ich gehe zum Beispiel gerne mal ins Fußballstadion, aber ich merke, dass das mit meinem Energiefeld was ganz anderes macht, als wie in der Yogastunde oder zu einem Satsang zu gehen. Wir stehen ja auf zunächst mal unbewussten Ebenen ständig in einer energetischen Verbindung zur Welt, die uns umgibt. Wir sind eins mit der Welt, die uns umgibt. Und wir können uns aussuchen, wovon wir uns spiegeln lassen oder was wir in uns durch die Menschen, die uns umgeben, spiegeln lassen. Das heißt, wenn ich ins Fußballstadion gehe, dann sind diese, überspitzt gesagt, ganzen Proleten der Spiegel meines Geistes. Und wenn ich mich mit Weisen umgebe, wenn ich in einen Satsang gehe, dann sind hochspirituelle Menschen der Spiegel meines Bewusstseins. Und das macht was ganz anderes mit mir. Also in den Schriften wird dringend empfohlen, so oft wie möglich Kontakt mit Heiligen und Weisen zu suchen. Ganz, ganz wertvoll.
Wobei es natürlich dann immer jemand sein sollte, der mich irgendwie anzieht. Ne? Also wo eben auch eine Resonanz ist, ja, und dadurch eine Offenheit da ist.
Ja. Ich war oft schon bei Lehrern, die ich mir angeguckt habe, die mich nicht so berührt haben. Ja. Und dann bin ich auch nicht mehr hingegangen. Aber es ist trotzdem eine Erfahrung wert. Und natürlich ist es gut, sich mit Lehrern zu umgeben, mit denen man stark in Resonanz geht, die sozusagen nur den Mund aufmachen brauchen, um innerlich bei mir was auszulösen. Ja, mein Vedanta-Lehrer, als ich den zum ersten Mal getroffen habe und der gesprochen hat, da hat es die ganze Zeit nur Klick gemacht in meinem Kopf. Ja, weil die ganze Zeit sich die Illusionen aufgelöst haben, so eine Scheuklappe nach der nächsten, die von mir abgefallen ist.
Ist dafür der persönliche Kontakt nötig oder kann das auch über ein Bild oder über ein Video passieren?
Persönlicher Kontakt macht natürlich immer was anderes als ein Video. Also nichts gegen dein Projekt. Ne? Also es ist sehr, sehr wertvoll, sich Videos anzugucken, um auf einer intellektuellen Ebene zu einem tieferen Verständnis zu kommen. Aber in direktem Kontakt zu sein mit einem spirituellen Lehrer macht nochmal was ganz anderes.
Weil dann der Körper auch anwesend ist? Oder
ja,
wo?
Weil der Körper dann anwesend ist, weil sich die Energiefelder miteinander vermischen und da auf einer unbewussten Ebene ein ganz anderer Austausch nochmal stattfindet. Gerade gestern mit meiner Frau gesprochen über Sukadev. Ja, Sukadev, der eben dieses Sukavidya gegründet hat, wo ich ja ganz lange Mitarbeiter war, jetzt nicht mehr. Wenn der auf der Bühne sitzt und man hört dem zu, ja, dann ja, das ist eine ganz besondere Tiefe, die da rüberkommt. Aber viele Leute, oder er lässt gerne seine Vorträge transkribieren, ja, und wenn man die dann liest, also, da kommt das nicht rüber. Ne? Der hat manchmal, sag ich mal, einen komischen Satzbau oder benutzt Füllwörter und man kann das eigentlich nicht lesen. Aber wenn das live ist, da kann ganz viel bei passieren, mit denselben Worten. Und so, glaube ich, ist es ganz wichtig, ja, tatsächlich einem physisch anwesenden Lehrer zu begegnen. Das berührt einen ganz anders.
Und andererseits berichten Menschen auch wiederum, dass sie das Bücher ganz wichtige Stationen,
ja,
und Auslöser in ihrem Leben waren.
Ja, ich habe das selber erlebt, als ich noch Atheist und Kommunist und politisch aktiver war und mit Religion und Spiritualität nichts zu tun haben wollte. Da habe ich ein Buch in die Hand bekommen, was mein Weltbild komplett auf links gedreht hat. Das war damals Paramahamsa Yogananda mit der Autobiografie eines Yogi. Als ich das gelesen habe, wusste ich nachher nicht mehr, wo hinten und vorne ist, was ich glauben soll. Mein ganzes Weltbild ist wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Und das hat mich so tief berührt, dass ich seitdem, seit ich dieses Buch gelesen habe, ja, seitdem war mir klar, dass mein Leben ein spiritueller Weg ist. Also natürlich haben Bücher und Videos Tiefe und Wahrheit und da kann ganz viel passieren, aber generell ist es nochmal was anderes, einem Lehrer physisch zu begegnen.
Jetzt muss ich dich aber doch auch noch zum Fußballstadion fragen, weil sowas höre ich eher selten. Ich gucke manchmal auch gerne Sport, also eher im Video oder so, zum Beispiel Leichtathletik habe ich jetzt letztes Wochenende geschaut. Was ist es, was dich da fasziniert? Also die Freude an dem Spiel, die Bewegung, wie da alles zusammen spielt oder was?
Ja. Also zunächst mal ist es so, dass mir natürlich klar ist, dass das eine ganz primitive Angelegenheit ist. 20 Leute rennen hinter dem Ball her und gucken, dass sie den irgendwie ins Tor reinballern. Aber es ist einfach für mich ein netter Zeitvertreib. Also ich bin als Teenager zufällig eigentlich mal in ein Stadion gegangen und damals hat mich das total fasziniert. Was ganz interessant ist, als ich schon eine Weile im Ashram gelebt habe und täglich meditiert habe, viel Yoga gemacht habe, bin ich einmal vom Ashram aus, vom Wald, wo ich gelebt habe, aus direkt zu einem wichtigen Fußballspiel ins Stadion gefahren, zu meinem geliebten Wuppertaler Sportverein. Das ist der einzige Verein, der wirklich mein Herz berührt. Was ein bisschen traurig ist, weil wir gerade in der 5. Liga spielen, aber wie dem auch sei, ich bin da hingefahren und ja, es war intensiv, ne, nach dieser Einkehrphase, die ich hatte. Aber irgendwann in der zweiten Halbzeit gab es so einen Moment, wo plötzlich das ganze Stadion still war und so 20 Sekunden lang auch auf dem Rasen nichts passierte und ich gespürt habe, dass in diesem Stadion irgendwie energetisch was passierte. Und dabei ist es mir klar geworden, dass da wirklich, wenn da so 10.000 Menschen zusammenkommen und sich gleichzeitig ärgern und gleichzeitig freuen, dass da ein ganz starkes Energiefeld aufgebaut wird. Und ich habe eben wahrgenommen, dass in diesen 20 Sekunden, wo Stille war, dass da sozusagen die Engel und feinstofflichen Wesenheiten irgendwie gewirkt haben an den Menschen. Und das war damals ganz faszinierend für mich. Also, so unspirituell ist es dann doch nicht. Naja, aber wie gesagt, es ist einfach ein netter Zeitvertreib. Ich meine, wir leben hier in dieser Illusion und ich glaube, dass wir eben nicht nur hier sind, um zu lernen, sondern auch um das Leben zu genießen. Und es ist gut, wenn man Dinge tut, die einem Spaß machen.
Viel Zeit steckst du auch in deine Webseite. Mhm. Vielleicht magst du ein bisschen drüber reden.
Ja, ich bin selber überrascht, wie ich tatsächlich langfristig da dran geblieben bin und da immer wieder so viel Zeit reinstecke. Das sind ja inzwischen über 500 Artikel, die ich da veröffentlicht habe und in manchen stecken viele Stunden Arbeit und das macht mir einfach Freude, weil ich durch dieses Verfassen der Artikel immer nochmal bestimmte Aspekte der Lehre vertiefen kann für mich. Das soll ja dann auch ein bisschen Hand und Fuß haben, was ich da veröffentliche und dann recherchiere ich und schaue, ja, ob das so stimmig ist und ja, da habe ich sehr viel lernen können. Und es macht mir Spaß, einfach Texte zu verfassen und da ich eben viel positive Resonanz bekomme, ermutigt mich das immer weiterzumachen.
Gibt es da schon mal einen konkreten Anlass oder was, um dich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen oder fällt das einfach dir so zu, welches Thema gerade dran ist? Oder?
Das fällt mir so zu. Manchmal habe ich so kreative Phasen, da mache ich mir auch schon mal Listen, Listen mit Themen, über die ich mal schreiben könnte. Und manchmal habe ich Phasen, wo ich 3 Artikel am Tag mache, über 2 Wochen und dann im Vorfeld lange vorprogrammiere. Und manchmal habe ich Phasen, wo ich 2 Monate gar nichts mache. So wie jetzt zum Beispiel. Ich bin gerade umgezogen und ich glaube, ich habe seit 3 Monaten eigentlich nichts mehr an meiner Webseite gemacht. Aber da ich vorher eine kreative Phase habe, sind in der ganzen Zeit immer alle 5 Tage neue Artikel erschienen. Und so, so fällt es dann leicht.
Du arbeitest jetzt als Koch, aber eigentlich bist du ja Yoga-Lehrer oder, und unterrichtest zusätzlich noch an Yogaschulen, aber vorzugsweise die Philosophie des Yogas.
Ja.
Kann man sagen, es ist dir ein Anliegen, dass die Menschen Yoga als mehr als nur Körperübungen wahrnehmen?
Also absolut, absolut. Also ich finde es sehr, sehr schön und spannend, dass das Yoga gerade so Mainstream geworden ist. Aber ich finde es schade, dass es häufig eben nur als eine entspannende Körperübung wahrgenommen wird, weil das ist ja nur ein ganz kleiner Teil des Yoga. Also wenn man sich das Yoga-System anschaut, was ja auf 5000 Jahre zurückgeht, dann ist dieses Hatha-Yoga, dieser körperliche Aspekt, der jüngste. Und gerade so wie das im Westen geübt wird, ist es gerade mal 100 Jahre alt. Und Was eben viel wichtiger ist, ist die ganze Philosophie und die Mythologie, die dahinter steckt. Und ja, das ist mir ein großes Anliegen, einfach zu vermitteln, dass das Yoga eben, dass es dabei noch viel mehr gibt.
Könntest du mal beschreiben, so die Schnittmenge zwischen Yoga und Advaita oder Advaita Vedanta?
Ja, Advaita Vedanta ist ein Teil des Yoga. Also Yoga, kann man sagen, ist die Mystik des Hinduismus, ja, so wie der Sufismus die Mystik des Islam ist, so wie es auch eine Mystik im Christentum geht, wo es eben darum geht, nicht nur an Gott zu glauben, sondern Gott tatsächlich zu erfahren. Ja. Im, sag ich mal, Mainstream-Christentum geht es ja immer nur um Glaube, aber die Mystik beschäftigt sich eben damit, tatsächlich zu erkennen, zu erfahren und eben nicht nur zu glauben. Und so ist das Yoga eben die Mystik im Hinduismus. Es geht darum, konkret spirituell zu wachsen, und da gibt es die verschiedenen Praxisebenen. Ja, und es gibt zum Beispiel das Bhakti-Yoga, haben wir heute viel drüber gesprochen, die Hingabe. Es gibt das Raja-Yoga, da geht es um die Kontrolle des Geistes. Es gibt das Karma-Yoga, da geht es um das selbstlose Dienen, beziehungsweise darum, dass man das tut, was gerade zu tun ist und nicht an den Früchten hängt der Handlungen. Und jetzt kommen wir zur Beantwortung deiner Frage, es gibt das Jnana-Yoga, ja, der Weg des Wissens oder der Erkenntnis, und da beschäftigt man sich mit dem Advaita Vedanta. Also das Advaita Vedanta ist ein Teil des Yoga.
Wie würdest du in dem Fall Advaita Vedanta beschreiben? Also was?
Also Advaita Vedanta ist die Lehre der Alleinheit, beziehungsweise, wenn wir das wörtlich übersetzen, ja, Advaita heißt Nicht-Zweiheit, ja, oder Non-Dualität, und Vedanta heißt Ende der Veden, oder ich übersetze auch gerne mit Vollendung des Wissens. Und die Veden, das sind die ältesten Schriften der Inder, und diese teilen sich in vier Teile, und der letzte Teil jeweils dieser einzelnen Schriften wird als Upanishaden bezeichnet. Die Upanishaden enthalten die Lehre des Vedanta. Aber die Upanishaden ist der letzte Teil, und Vedanta heißt eben Ende der Veden. Es ist also das, was sich mit den Aussagen der Upanishaden beschäftigt. Also Advaita Vedanta heißt die Lehre der Non-Dualität basierend auf den Upanishaden. Und diese Lehre des Advaita Vedanta wurde eben nochmal ausführlichst ausformuliert und verfeinert durch einen großen Gelehrten im 9. Jahrhundert, das war der Shankara. Und Shankara hat Upanishaden kommentiert, Bhagavad Gita kommentiert, verschiedene andere klassische Texte kommentiert und eigene Texte verfasst, also zum Beispiel Viveka Chudamani, wo er eben sehr ausführlich im Detail nochmal beschreibt, wie man über einen intellektuellen Prozess und Meditation zur Erkenntnis dieses höchsten Bewusstseins kommen kann, beziehungsweise den Boden dafür bereiten, dass diese Erkenntnis passieren kann. Und ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Teil des Advaita Vedanta ist, dass man tatsächlich diese klassischen Schriften liest und sich mit diesen Modellen beschäftigt, insbesondere auch Texte von Shankara liest, um dadurch ein Verständnis von der traditionellen Lehre zu haben. Weil nur dadurch können wir das Wissen weitergeben, ohne es zu sehr mit unserer persönlichen Meinung zu vermischen. Denn diese Lehre des Advaita Vedanta hat sich über Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt und sie funktioniert an sich wunderbar. Wir brauchen da nichts dran zu verbessern oder zu verändern, sondern je präziser wir diese Lehre vermitteln, desto weniger brauchen wir unsere Persönlichkeit oder unsere eigene Meinung zu Dingen damit einzumischen. Und desto klarer kann das Wissen auch vermittelt werden.
Aber es ist ein eigenes Verständnis und eigenes Durchdringen nötig, um es zu vermitteln.
Natürlich, natürlich, klar. Also es bleibt auch nicht aus, dass man seine Persönlichkeit beim Lehren da mit reinmischt, aber man versucht, sich da möglichst zurückzuhalten, um die Lehre an sich wirken zu lassen.
Würdest du aus deiner Erfahrung sagen, dass bei vielen Menschen, die Yoga praktizieren, auch eine Offenheit da ist für Non-Dualität jetzt?
Absolut. Wobei ich aus einer Yoga-Tradition komme, die ganz klar spirituell ausgerichtet ist, ja, und die ganz klar sich an den Wurzeln des Yoga orientiert. Ja, und es gibt viele moderne Yoga-Richtungen, die das sozusagen verschlimmbessert haben. Also die sagen, ach, die Leute nervt es nur, wenn wir Om singen und komische Dinge sagen, deswegen machen wir einfach nur die Körperübungen. Und das ist etwas, was natürlich sehr schade ist. Wobei man sagen muss, dass man festgestellt hat, dass die Menschen sich trotzdem für spirituelle Themen öffnen. Also es gab zum Beispiel eine große Studie, die in Deutschland gemacht wurde mit Schülern, mit Yogaschülern, da hat man Menschen zweimal die Woche eine Yogastunde gegeben, also reine Körperübungen, und mit denen gar nicht über Yoga, Spiritualität und so weiter gesprochen, sondern die Teilnehmer sind nur in die Stunde gekommen und dann wieder nach Hause. Und dann, man wollte eigentlich untersuchen, was das mit den Menschen macht, also auf einer körperlichen Ebene. Man hat dann aber festgestellt, dass die Teilnehmer Bewusstseinsentwicklungen durchgemacht haben. Viele haben aufgehört zu rauchen, haben angefangen, sich vegetarisch zu ernähren und einfach ein bewussteres Leben zu führen. Das heißt, das passiert ganz von selbst, dass Menschen, die Yoga machen und wenn es nur die Körperübungen sind, dass sie sich mehr und mehr auch für spirituelle Dinge interessieren. Also insofern ist es so, dass diese ganzen Menschen, die jetzt körperliches Yoga üben, sozusagen, ob sie es wollen oder nicht, sich mehr und mehr öffnen für die Lehre des Advaita. Also ich bin davon überzeugt, dass das noch große Wellen schlagen wird, dass jetzt im Moment eben so viele Menschen Yoga üben. Die werden alle irgendwann mehr in die Tiefe gehen wollen.
Du hast ja nicht nur als Yoga-Lehrer jetzt irgendwie gearbeitet, sondern dein ganzes Leben. Du hast ja auch bei Yoga Vidya gelebt, beziehungsweise, ich glaube, ein Center geleitet.
Ja, das zweitgrößte Yoga-Zentrum Deutschlands war es, was ich geleitet habe.
Und kannst du darüber sprechen, wie es kam, dass sich dein Leben jetzt verändert hast, dass du wieder einen anderen Beruf machst und mit deiner Frau alleine zusammenlebst?
Also ich habe insgesamt 8,5 Jahre bei Yoga Vidya gearbeitet. Das ist eine großartige Möglichkeit für mich gewesen, mal aus dem normalen Leben auszusteigen und mich ganz auf auf meine Spiritualität auszurichten. Und in diesen 8,5 Jahren habe ich einen enormen Entwicklungssprung durchgemacht, durch dieses Umfeld, was ich dort hatte und die vielen spannenden Menschen, die ich dort getroffen habe und die intensive Praxis, der ich dort folgen konnte. Und habe im Laufe der Jahre dann eben auch immer mehr Verantwortung übernommen für den Verein. Und zuletzt war ich eben 3 Jahre in der Leitung von einem Ashram. Das heißt, ich habe ein Haus mit 30 Mitarbeitern, 110 Gästen geleitet. Und dazu gehörte, dass ich jeden Tag auf der Bühne saß und jeden Tag kurze oder lange Vorträge gegeben habe. Und ich habe gemerkt, dass mich das sehr bewegt hat oder verändert hat. Und einerseits ist es so, dass ich sehr viel Arbeit hatte und mein Aufgabenbereich sehr umfassend war, sodass ich nicht mehr zur Ruhe gekommen bin. Und andererseits ist es so, dass ich die Befürchtung hatte, durch dieses täglich auf der Bühne sitzen, dass ich mich selber dadurch zu sehr produzieren würde auf Dauer. Und ich genieße das im Moment sehr, eben ja, in einer Stadt zu wohnen, wo mich keiner kennt, an einer Arbeitsstelle zu sein, wo ich einfach nur ein Koch bin und mich in Demut zu üben. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt für meine spirituelle Entwicklung ist, dass ich da jetzt raus bin und wieder ganz normal in die Welt gehe und ein weltliches Leben führe.
Spiritualität geht ja nicht verloren. Ne? Das bleibt als Ausstrahlung da, ob man sich damit jetzt beschäftigt oder nicht. Das macht ja nichts. Ne? Das ist ja keinen Unterschied.
Ja. Nur dadurch, dass ich jetzt nicht mehr Vollzeit damit beschäftigt bin, merke ich, dass ich mich viel leichter und freier fühlen kann. Und ich habe das Gefühl, dass das ein wichtiger Schritt ist.
Okay, dann danke ich dir für das Interview. Oder gibt's noch?
Danke dir für deine Fragen.
Okay.
Danke dir auch für dein tolles Projekt. Ja. Sehr viel Inspiration, die du damit mir und anderen Menschen gibst.
Ja, gerne. Und du machst auch ein tolles Projekt. Ja. Deine Homepage blenden wir dann ein jetzt zum Schluss.
Perfekt.
Danke.
Om Namah Shivaya.